Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das große Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen, dass wir in dir eine Quelle des Lebens haben dürfen, von der wir immer wieder schöpfen können und ermutigt und gestärkt werden können. Wir bitten dich auch für den heutigen Abend, dass du uns ermutigst und stärkst durch dein Wort und uns zugrüstest für den Dienst, wo du uns in dieser Welt berufen hast. Amen. Heute und auch in den folgenden Bibelabenden wollen wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Epheserbrief. Heute Abend möchte ich zunächst einige Gedanken dazu weitergeben, wie denn die Gemeinde in Ephesus gegründet worden ist, was für eine Gemeinde das war. Und dann wollen wir uns auch noch mit dem Eingangsgruß vom Epheserbrief beschäftigen. Nun, die Gemeinde in Ephesus wurde auf eine ganz interessante Weise gegründet. Der Paulus war auf der zweiten Missionsreise, hat dort die Gemeinde in Korinth gegründet und dann ging er nach Ephesus. Aber er wollte gar nicht lang in Ephesus bleiben, er war nur auf Durchreise, wollte wieder zurück nach Jerusalem und dann nach Antiochia. Und nichtsdestotrotz ist er dann einige Zeit ein paar Tage in Ephesus geblieben. In Ephesus hat er ein Ehepaar kennengelernt, Priscilla und Aquila. Die beiden, die waren Juden und die mussten zuvor Rom verlassen, weil der Kaiser Claudius hatte ein Edikt erlassen. Wahrscheinlich ging es darum, dass es Quereleien gegeben hat zwischen Christen und Juden und da ist irgendeine Streitigkeit entstanden und der Kaiser Claudius ist nicht so recht rausgekommen und dann hat er gerade alle Juden aus Rom verbannt. Und vielleicht waren Aquila und Priscilla schon Christen, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls, die beiden waren in Ephesus und die hatten denselben Beruf wie Paulus, Zeltmacher, und die haben den Paulus dann aufgenommen für die paar Tage, wo er dort war. Und eventuell sind sie da mit ihm dann durch ihn zum Glauben gekommen, vielleicht aber waren sie schon gläubig und wurden von Paulus dann gestärkt. Jedenfalls der Paulus, der reiste dann weiter. Und die beiden, Aquila und Priscilla, die waren für den Paulus ganz, ganz wertvolle Mitarbeiter. Und die zwei waren ganz entscheidend wichtig auch für die Gemeindegründung in Ephesus. In Ephesus, da unterhielt sich jetzt der Paulus mit einigen Juden in der Synagoge. So hat er ja immer missioniert, ist in die Synagoge gegangen, hat dort mit den Leuten geredet über Christus, über das, was für ihn gezeigt worden war im Alten Testament. Und sehr gerne hätten sich jetzt die gläubig gewordenen Juden noch weiter mit dem Paulus unterhalten und sich näher von ihm unterwiesen worden. Doch der Paulus hatte ja seine Pläne und dann hat er ihnen gesagt, so Gott will, werde ich wieder später mal bei euch vorbeikommen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 18, die Verse 19 bis 22. Da heißt es, und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge, also Priscilla und Aquila, die hat er in Korinth kennengelernt, und hat mit nach Ephesus genommen und die beiden, die blieben dann in Ephesus. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Priscilla und Aquila, die blieben in Ephesus zurück. Und während die beiden dort in Ephesus waren, lernten sie den Apollos kennen. Apollos war ein begnadigter Redner, der kannte sich sehr gut aus mit Argumentieren und er war brennend für Jesus. Aber als jetzt Aquila und Priscilla den Apollos kennengelernt haben, haben sie gemerkt, dem fehlt es noch ein bisschen so an Tiefgang, der muss noch näher unterwiesen werden. Und jetzt haben dann Aquila und Priscilla den Apollos näher im Glauben an Jesus unterwiesen. Und als sie das gemacht hatten, ging dann der Apollos nach Korinth, von Ephesus nach Korinth und stärkte dort die Gemeinde. Interessant, Aquila und Priscilla lernen den Paulus in Korinth kennen, nehmen ihn dort auf, gehen dann mit Paulus nach Ephesus und in Ephesus lernen dann Apollos und Aquila den Aquila und Priscilla den Apollos kennen und er geht dann nach Korinth und ist dort den Jüngern zu einer großen Hilfe. Inzwischen ist jetzt Paulus zu seiner dritten Missionsreise aufgebrochen. Und kurz bevor er in Ephesus ankam, traf er eine Schar von Jüngern. Was für ein Jünger das waren, steht nicht in der Bibel. Aber etwas steht in der Bibel, dass ihnen etwas fehlte, nämlich die geistliche Wiedergeburt. Sie hatten nie den Heiligen Geist empfangen. Sie wussten es gar nichts von ihm. Und wenn man ein Jünger ist, aber der Heilige Geist fehlt, dann ist es quasi ein kraftloser Glauben. Ihnen fehlte die Kraft vom Glauben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und jetzt hat der Paulus sie näher unterwiesen, legte seine Hände auf sie und so empfingen sie dann den Heiligen Geist. Wenn man das sieht, wie das so in Ephesus abging, die ersten Begegnungen, zuerst die Synagoge, die Leute wollen mehr erfahren, bleib länger, dann der Apollos, der kommt, brennt für Jesus und der sich einfach nur so näher belehren lässt, dann die Jünger, die offen sind, tiefer eingeführt zu werden, die offen sind für die Wiedergeburt, da muss man sagen, in Ephesus, da herrschten offene Türen sondergleichen. Von Anfang an durfte der Paulus und das Gemeindegründungsteam extrem offene Türen erleben. Und jetzt blieb der Paulus 2 Jahre in Ephesus. Ephesus war die Provinzhauptstadt der römischen Provinz Asia. Einfach zur Orientierung, die Provinz Asia war etwa doppelt so groß wie die Schweiz heute. Einfach so von den Größenverhältnissen. Und Ephesus war die Provinzhauptstadt. In diesen 2 Jahren, wo Paulus dort war, geschah Gewaltiges. Erst predigte er in der Synagoge und dann haben einige Juden gesagt, wir wollen den Paulus hier nicht mehr haben. Und dann durfte er in der Schule des Tyrannus predigen. Was war die Schule vom Tyrannus? Wahrscheinlich war der Tyrannus selber ein Philosoph, ganz genau weiß man das nicht, aber man kann es annehmen, weil er eine Schule hatte. Und in so einer Schule, da hat man dann meistens am Vormittag seine Philosophiestunden gehabt, am Nachmittag war dann Siesta-Zeit und dann war einige Zeit die Schule natürlich leer. Und der Paulus, der durfte diese Schulräumlichkeiten vom Tyrannus gebrauchen, um dort zu lehren von Jesus Christus, vom Evangelium. Und der Paulus nutzte natürlich die Gelegenheit und während der Paulus dort wirkte in Ephesus, geschah Gewaltiges. Viele Menschen kamen zum Glauben, sehr, sehr viele. Wir wissen von einer bestimmten Gruppe von Menschen, die zum Glauben kamen, nämlich Zauberer. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, für wie viel Geld sie ihre Zauberbücher verbrannt haben. Für 50.000 Silberstücke an Wert. So viel waren die Zauberbücher wert. Wenn man damit rechnet, ein Silberstück ist der Tagelohn von einem Tagelöhner. Und jetzt rechnet man das in Schweizer Franken um, nimmt mal einen geringen Tageslohn von 100 Franken. Dann haben wir 5 Millionen Franken, wo da an Wert verbrannt wurde, an Zauberbücher. Ich muss sagen, das sind nicht wenige Zauberer gewesen, dass das so einen Wert zusammengebracht hat. Das müssen wahrscheinlich einige hundert Zauberer gewesen sein, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und jetzt sind ja dann nicht nur Zauberer an Glauben an Jesus gekommen, sondern auch gewöhnliche Leute, die nicht Zauberer waren, Juden und Heiden. Das heißt, das muss eine riesengroße Gemeinde gewesen sein, Ephesus. Es kamen jedenfalls so viele Menschen zum Glauben, dass die Silberschmiede um ihre Einnahmequelle fürchteten. Ephesus hatte ja diesen großen Artemis-Tempel oder Diana-Tempel. Und mit Souvenirs konnte man da sehr viel Geld machen. Und die Silberschmiede, das war eine ganze Schar, wo er da gearbeitet hat, die fürchteten, wenn das so weitergeht, verdienen wir gerade bald nichts mehr. Die fürchteten um ihre Existenz und zettelten deshalb einen Aufstand an. Ich muss sagen, so etwas macht man nicht, wenn sich bei dieser neuen Gruppierung es sich lediglich um eine kleine Stubenversammlung handelt. Ja, da kann es einem ja egal sein. Die sollen sie sich doch treffen, die sollen glauben, was sie wollen. Ja, Hauptsache, wir können unser Geschäft haben. Nein, das muss eine Megachurch gewesen sein. Megachurches, das ist keine Erfindung von den Amerikanern. Das ist etwas ganz Biblisches. Also Jerusalem war eine Megachurch, Ephesus war eine Megachurch. Das ist etwas sehr Erfreuliches, wenn es große Gemeinden gibt, wo ein Haufen von Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und ihm anhängen. Also es herrschte Erweckung. Und aufgrund dieser Erweckung, die damals in Ephesus herrschte, hörten eigentlich alle aus der Provinz Asia vom Evangelium von Jesus Christus. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 19, Vers 10. Apostelgeschichte 19, Vers 10, da heißt es, das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Nochmal, Asia, das war etwa doppelt so groß wie die Schweiz. Und jetzt war eine Gemeinde sozusagen der Zentralausgangspunkt dafür, dass die ganze Provinz Asia das Wort vom Herrn Jesus gehört hatte. Gewaltig. Genial. Das müssen wir mal vor Augen haben. Oft liest man so die Bibel und liest davon eine Gemeinde und dann stellt man sich die Gemeinde vor, wo man gerade selber ist. Die Gemeinde in Ephesus, die war ein bisschen größer. Und jetzt müssen wir uns vorab mal überlegen, wie genau war die organisiert, die Gemeinde in Ephesus. Die Bibel sagt nichts darüber. Aber wir können uns gut vorstellen, dass es da nicht einfach nur in Ephesus eine Zentralgemeinde war und dann gingen alle Leute am Sonntag nach Ephesus von der ganzen Provinz Asia. Damals hat man noch kein Auto gehabt und so. Das war wahrscheinlich nicht so möglich, sondern wahrscheinlich gab es eine Gemeinde und verschiedene Standorte von dieser einen Gemeinde. So können wir uns das wahrscheinlich vorstellen. Und wahrscheinlich hat man dann von diesem Standort aus auch neue Gemeinden gegründet in der Provinz Asia. Ist gut vorstellbar, dass alle 7 Gemeinden von der Offenbarung, an die die Sendschreiben gingen, Ephesus ist ja die erste Gemeinde, also die 6 anderen Gemeinden von Ephesus aus gegründet worden sind. Kann man sich gut vorstellen. Also mit Sicherheit wissen wir das nicht, aber es liegt eigentlich auf der Hand. Und jetzt schreibt der Paulus dieser großen Gemeinde, die so einen Einfluss hat, einen Brief. Und diesen Brief wollen wir miteinander anschauen. Übrigens ist noch etwas interessant. Wenn man sich die Handschriften genauer anschaut, wo man hat vom Epheserbrief, da gibt es ja ganz viele Handschriften, wo man überliefert hat. Und da gibt es einige sehr alte Handschriften, die auch sehr wichtig sind. Da fehlt im Brief selbst der Gemeinde, die ist in Ephesus. Paulus schreibt ja an die Gläubigen und Heiligen, die in Ephesus sind. Und in Ephesus fehlt bei manchen ganz wichtigen und alten Handschriften. Und von daher ist die Theorie aufgekommen, ja, vielleicht war das eine Rundschreiben, wo dann an die verschiedenen Gemeinden in Ephesus und um Ephesus herum gegangen ist. Also ich kann gut möglich sein, ich weiß es nicht, aber möglich ist es. Und jetzt beginnt Paulus seinen Brief an die Gemeinde folgendermaßen. Ungefähr 62 nach Christus, das ist ungefähr 10 Jahre nach der Gemeindegründung. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir heute eine E-Mail oder so, da beginnen wir meistens nicht so mit so einer Grußformel. Wir schreiben schon, wer der Absender ist und schreiben, an wen der Brief oder die E-Mail an wen die gerichtet ist. Aber dann tun wir das meistens mit einer anderen Grußformel. Je nachdem, wie vertraut wir mit dem Empfänger sind. Hallo oder hoi oder so. Oder lieber, liebe. Oder ein bisschen förmlicher, distanziert. Sehr geehrter Herr sowieso. Und so weiter. Und je nach Grußformel haben wir entweder eine sehr saloppe Grußformel oder eine sehr förmliche, zum Teil auch distanzierte Grußformel. Viele der Grußformeln, die wir heutzutage verwenden, auch beim Begrüßen von einer Person, hallo, ciao und so, grüß und so, die gebrauchen wir meistens, ohne nachzustudieren. Was bedeutet eigentlich die Grußformel? Was steckt dahinter? Ganz anders die Grußformel, die der Paulus verwendet. Das ist eine sehr, sehr tiefsinnige Grußformel. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Kein salopper Gruß zu Beginn, sondern ein ganz tiefsinniger Wunsch. Und jetzt die Frage, was kann man eigentlich mehr wünschen als das? Friede von Gott und Gnade von Gott. Jetzt wollen wir ein bisschen drüber nachstudieren. Was ist denn das? Friede von Gott. Wenn Paulus von Friede redet, dann meint er mehr damit als einfach die Abwesenheit von Krieg und Streit. Mit Friede ist der Zustand gemeint, wenn es einem rundum wohl und gut geht. Das ist eigentlich Friede, wo der Paulus meint. Wenn es einem rundum wohl und gut geht. Friede ist also etwas ganz Heitliches. Im Deutschen haben wir das schöne Wort Zufriedenheit. Zufriedenheit. Ich brauche eigentlich nichts mehr, ich bin zufrieden. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist gemeint. Das ist der Zustand vom Frieden. Ich habe alles, was ich brauche. Ich kann eigentlich zufrieden sein. Oder wir können es auch ausdrücken mit den Worten aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn mir nichts mangelt, weil ich Gott als meinen Hirten kenne, wo ich weiß, der umsorgt mich mit allem, was ich brauche, das ist eigentlich dieser Zustand vom Friede. Und das wünscht der Paulus den Ephesern. dass sie das erfahren können. Grundsätzlich dürfen wir als Gläubige ja diesen Frieden haben. Mit Gott versöhnt worden sind, durch den Glauben an Jesus Christus. Deshalb haben wir Frieden mit Gott. Deshalb kennen wir Jesus als unseren guten Hirten. Deshalb wissen wir, unser himmlischer Vater, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Aber jetzt dann die Frage, und warum wünscht der Paulus den Ephesern Friede, wenn wir das als Gläubige so oder so schon haben? Ganz einfach, wir haben das ganz grundsätzlich, aber wir leben ja mit dem göttlichen Frieden zugleich in einer Welt, wo auch antigöttliche Mächte da sind. Das wissen wir. Der Teufel geht in dieser Welt umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel versucht, uns vom Weg Gottes abzubringen. Und wenn der Teufel uns angreift, dann kann es sein, dass unser Friede ein bisschen gefährdet wird. Und deshalb wünscht der Paulus Friede. Oder wir leben in einer Welt, wo wir mit der Macht der Sünde konfrontiert werden. Einmal von innen heraus, aber auch von außen heraus. Die Macht der Sünde ist Realität. Und weil die Macht der Sünde Realität ist, haben wir in dieser Welt zu leiden. Wir haben zu leiden, weil andere Menschen sündigen, sich an uns versündigen und uns das Leben schwer machen. Aber wir haben auch zu leiden, weil wir selbst immer wieder von der Sünde versucht werden. Und jetzt wünscht Paulus Frieden von Gott. Das heißt, er wünscht den Gläubigen, dass sie trotz all diesen Widerwärtigkeiten, die in dieser Welt herrschen, bei Gott Ruhe finden können und ruhen können in Gott. Dass sie erfahren, wie der göttliche Friede ihre Herzen erfüllt. Der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, und dass die Gläubigen genau von diesem Friede, von dieser Ruhe in Gott geprägt werden und all den Angriffen, denen sie in dieser Welt ausgesetzt sind, auch widerstehen können. Und dann wünscht der Paulus der Gemeinde in Ephesus etwas Zweites. Das erste Friede von Gott und das zweite Gnade von Gott. Gnade, das ist die Zuwendung Gottes, die Gott tut in seiner Liebe. Und diese Liebe haben wir Menschen nicht verdient. Das ist Gnade, die liebevolle Zuwendung Gottes, die wir nicht verdient haben. Und diese Liebe Gottes, der erfahren wir grundsätzlich bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt, wo wir aus Gnade Vergebung der Sünden erhalten. Aber diese liebevolle Zuwendung Gottes erleben wir auch als Gläubige immer wieder. Nämlich dort, wo wir Gottes Hilfe erfahren. Bei der Bekehrung erfahren wir grundsätzlich die Hilfe Gottes, wo er uns von der Macht der Sünde und von unserer Schuld befreit durch sein Erlösungshandeln. Aber dann dürfen wir Gnade von Gott auch immer wieder erfahren, wo wir Gottes Hilfe erfahren, wo wir in Schwierigkeiten sind oder wo wir Unrecht zu ertragen haben. Und dann stärkt uns Gott. Dann kommt uns Gott zur Hilfe und gibt uns das, was wir brauchen, zur rechten Zeit. Das ist auch Gnade, dass wir die liebevolle Zuwendung Gottes erfahren, dort, wo wir Hilfe nötig haben. Was für gute Wünsche der Paulus hat an die Gläubigen, an die Gemeinde in Ephesus. Er wünscht, möget ihr Gottes in Gottes Friede ruhen. Möget ihr Gottes liebevolle Hilfe immer wieder erfahren. Und jetzt die Frage an uns. Was für Wünsche haben wir für unsere Mitmenschen, für unsere Glaubensgeschwister? Ist mal interessant, wenn man mal so analysiert, was wir unseren Mitmenschen so alles wünschen. Ein häufiger Wunsch, den wir haben, ist, oder wo wir den Leuten sagen, ist, mach's mal gut. Wir wünschen dem anderen, dass er selbst es gut macht. Wir wünschen nicht, ich wünsche dir Gottes Hilfe und Gottes Beistand, sondern ich wünsche dir, dass du das selber gut machst. Mach's gut. Oder wir wünschen, ich wünsche dir alles Gute, also alles Gute dir. Und das ist ein lieber Wunsch, den wir haben. Alles Gute. Aber was ist alles Gute? Häufig denkt man bei alles Gute auf menschlicher Ebene. Da wünscht man dann Gesundheit, Reichtum, ein schnelles Auto, liebe Nachbarn und alles Gute eben. Aber das Wichtigste, das Beste, das es gibt, das wir wünschen können, ist ja doch eigentlich der Friede Gottes. Der Friede Gottes, wo wir wünschen können, ich wünsche dir, dass du bei Gott ruhen kannst, weil du dir sicher sein kannst, von ihm wirst du total umsorgst. Wir wünschen unseren Mitmenschen häufig nur das Gute auf rein menschlicher Ebene, anstatt dass wir ihnen das Gute von Gott her wünschen. Ich bin davon überzeugt, dass es einen großen Unterschied macht, was wir unseren Mitmenschen so wünschen. Ob wir das laut aussprechen oder ob wir das im Stillen wünschen. Wenn wir ständig nur auf rein menschlicher Ebene unseren Mitmenschen begegnen, dann ist das eine Sache. Aber wenn wir unseren Mitmenschen so begegnen, dass wir ihnen das Gute von Gott her wünschen, oder wir können auch sagen, wenn wir unseren Mitmenschen so begegnen, dass wir eine segnende Haltung ihnen gegenüber haben, dann macht das einen großen Unterschied. Also, ich plädiere jetzt nicht dafür, dass wir überall, wo wir in der Mikro einkaufen gehen oder in der Bäckerei, sagen, also ich wünsche dir jetzt Gottes Frieden. Und Gnade sollte ich auch noch überschütten, du sollst auch noch von Gnade überschüttet werden und so. Also da bin ich nicht unbedingt dafür, dass wir so auftreten. Aber dass wir unseren Mitmenschen, der Verkäuferin in der Mikro oder in der Bäckerei oder wo wir sonst mit Mitmenschen zu tun haben, am Arbeitsplatz oder in der Verwandtschaft oder wo auch immer, dass wir mit einer segnenden Haltung unseren Mitmenschen gegenüber treten. Das ist mein Wunsch für uns. Dass wir sie im Stillen segnen, anstatt irgendwie mit ihnen zu kommunizieren. Übrigens, da können uns die Grußformeln oder zumindest ganz verschiedene Grußformeln, die wir hier gebrauchen, eine große Hilfe sein. Zum Beispiel der Gruß, grüß sich, oder die Zürcher sagen grüezi. Im Schwäbischen sagt man grüß Gott. Und was bedeutet das eigentlich? Grüß sich ist die Abkürzung von grüß Gott. Es grüße euch Gott. Und grüßen ist ein anderes Wort für segnen. Ist interessant. Wenn man sagt grüß sich, dann wünscht man dem Gegenüber eigentlich Gottes Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Gott möge dich segnen. Nehmt das mal mit. Wenn ihr einkaufen geht oder spazieren geht und dann begegnet ihr jemandem und dann sagt ihr ganz bewusst Grüß dich und denkt dabei, Gott möge dich segnen. Gott möge dir geben, was du brauchst, was gut für dich ist, den Frieden mit Gott grüßig. Gott möge dich segnen. Wenn man einen Mann, der gerade so viel Zeit hat und einfach auf der Bank rumsitzt, die Sonne genießt, und dann wünscht man ihm Gottes Segen, grüßig. Also, das gibt eine andere Haltung, wie einfach nur, ja, ich habe sie wahrgenommen und dann geht man weiter. Macht einen Unterschied. Oder manchmal muss man ja auch eine E-Mail schreiben. nicht nur schöne E-Mails, manchmal muss man sich auch beschweren, weil man was geliefert bekommen hat, was nicht so richtig war. Am Schluss von der E-Mail schreibt man dann meistens mit freundlichen Grüßen. Grüßen, ein anderes Wort für segnen. Mit freundlichen Segenswünschen bedeutet das eigentlich. Mit freundlichen Segenswünschen. Und jetzt hat man dann eine schöne E-Mail geschrieben, wo man sich beschwert, das und das war alles nicht gut. Und dann schreibt man mit freundlichen Grüßen. Und dann wollen wir uns daran erinnern, Grüßen, Segenswünschen. Und dann überdenkt man vielleicht nochmal seine E-Mail. Hat man wirklich den richtigen Ton getroffen? Wenn es was zu beschweren gibt, dann gibt es halt was zu beschweren. Aber dann ist auch wichtig, dass wir den richtigen Ton treffen. Nämlich einen liebevollen Ton. Sonst wird die E-Mail nicht zu einem Segens-E-Mail und dann ist es eine Farce, die Segenswünsche am Schluss, sondern da ist dann eher eine Fluch-E-Mail. Und das wollen wir beherzigen, wenn wir mal wieder mit freundlichen Grüßen schreiben bei einer netten E-Mail. Oder beim Verabschieden, da sagt man Ade, Adieu. Die Franzosen, die Adieu, Gott befohlen. Die Berndeutsche sagen, es führt euch Gott. Je nachdem, im Emmental sagt man das hier und da mal noch, es führt euch Gott. Ade, Adieu. Ist ganz interessant. Übrigens auch das Wort Tschüss leitet sich von dem her, Adios, Tschüss. Ist ein bisschen komplizierter, die Herleitung. Aber es beruht genau auch auf dieser Wurzel und auf dem Wunsch, Gott befohlen. Sei Gott anbefohlen. Und wenn wir uns verabschieden, irgendwo, ein Kollege, Tschüss, dann wollen wir uns dessen bewusst sein. Wir wollen die Person Gott anbefehlen, sei Gott anbefohlen. Das ist übrigens ein Kurzgebet in einem Wort. Da beten wir für die andere Person, der wir Tschüss sagen, Gott möge dich behüten. Herr, behüte diese Person. Wunderbar. Das wollen wir ganz bewusst einsetzen und so den Menschen begegnen. Es ist interessant, wenn wir gerade die Verabschiedung quasi zu einem Gebet, zu einem Einwortgebet machen, dann verändert sich plötzlich unsere Beziehung zur anderen Person, auch wenn die gar kein Christ ist, da begegnen wir ihr nicht nur auf rein menschlicher Ebene, sondern da beziehen wir Gott mit ein in diese Beziehung. Und dann hat das verändernde Auswirkungen auf uns selbst, weil wir immer auch das Göttliche für unser Gegenüber suchen. Und deshalb lasst uns diese Grußformeln, wenn wir es jetzt wissen, was das alles so bedeutet, ganz bewusst auch einsetzen. Oder das Wörtchen Ciao gebrauchen wir ja auch häufig. Ciao, das kommt vom Venezianischen und bedeutet eigentlich Sklave. Die Bayern, die sagen Servus, oder auch die Österreicher zur Begrüßung Servus. Das bedeutet Sklave, Diener. Ich bin dein Diener. Aber wir können das auch ein bisschen umdeuten und sagen, ich bin Gottes Diener. Ich bin Gottes Diener und stehe zum Dienst an dir bereit im Auftrag Gottes. Das wollen wir uns bewusst sein. Wenn wir sagen Ciao, dann wollen wir uns bewusst sein, ich bin ein Diener Gottes an dem, dem ich gerade Ciao sage. Und wenn ich mich verabschiede, Ciao, da wollen wir dran denken, jawohl, ich stehe im Dienste Gottes an dieser Person, wo ich mich mit Ciao verabschiede. Gerade diese Grüße, die können uns sehr daran erinnern, dass wir nicht einfach nur für uns selbst in dieser Welt sind, sondern dass Gott uns als Diener in diese Welt hineingestellt hat. Ja, als Gläubige, da sind wir nicht einfach nur in der Welt, um für uns das Dasein als Erdenbürger zu durchleben, sondern Gott hat für uns eine Bestimmung in dieser Welt. Und davon schreibt der Paulus. was unsere Bestimmung in dieser Welt ist, nämlich im ersten Vers vom Epheserbrief. Das sagt er, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und die Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Paulus selbst ist von Gott auserwählt worden, nach dem Willen Gottes zum Apostel. Statt Apostel kann man es auch sagen, der war ein Pioniermissionar. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es viele Pioniermissionare. Der Hudson Taylor war auch so ein Pioniermissionar, die ganz eine besondere Aufgabe von Gott hatten. Zu ganz verschiedenen Zeiten, in ganz verschiedenen Ländern. Aber nicht jeder von uns ist ein Apostel. Wahrscheinlich die wenigsten von uns. Sondern wir haben eine andere Bestimmung als Apostel zu sein. Nämlich genau die, wie auch die Epheser hatten. Nämlich als Heilige hier in dieser Welt zu leben. Das ist unsere Bestimmung, die wir durch den Glauben an Jesus Christus haben, Heilige zu sein in dieser Welt. Und was genau bedeutet diese Bestimmung? Heilig zu sein. Heilig bedeutet so viel wie abgesondert sein. Gott hat uns in besonderer Weise abgesondert. Wir haben eine besondere Stellung vor Gott in dieser Welt. Und diese Stellung, die wir haben, leitet sich von Gott selbst ab. Wir lesen dazu zwei Bibelverse aus dem ersten Petrusbrief, 1. Petrus 1, die Verse 15 und 16. 1. Petrus 1, 15 und 16. Da heißt es, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist unsere Bestimmung, die wir vor Gott haben, Heilige zu sein in dieser Welt. Warum? Weil Gott selbst heilig ist. Wir können unsere Bestimmung auch noch ein bisschen umformulieren. Unsere Bestimmung ist es, hier in dieser Welt Gottes Wesen zu widerspiegeln. Gott ist heilig und wir sollen heilig sein. Unsere Bestimmung ist es, Gottes Wesen in dieser Welt widerspiegeln. An unserem Lebenswandel zeigen, wie Gott ist. Beim Heiligsein geht es also nicht in erster Linie darum, uns durch fromme Leistungen irgendwie als besonders heilig erweisen und Gott zu gefallen versuchen. Nein, Jesus Christus, er ist es, der es macht, dass wir Gott gefallen. Durch den Glauben an Jesus Christus gefallen wir Gott. Nicht durch unsere Leistung, durch Gnade gefallen wir Gott. Aber als Menschen, die wir Jesus haben, die wir Heilige sind, ist es nun unsere Aufgabe, Gottes Wesen in dieser Welt wiederzuspiegeln. Gott ist heilig und so sollen wir wieder sein. Und wie machen wir das Gottes Wesen in dieser Welt widerspiegeln? Das machen wir auf die Art und Weise, indem wir das, was wir von Gott empfangen haben, weitergeben. Was empfangen wir von Gott? Wir empfangen von Gott Segen und wir haben eine segnende Haltung in dieser Welt. Man kann also sagen, unsere Aufgabe ist es, nach dem Motto zu leben, wie Gott mir, so ich dir. Häufig leben wir in unserer Welt nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Rein menschlich. Und wenn der andere mir etwas zuleide tut, dann tue ich dem anderen auch etwas zuleide. Und wenn der andere lieb und freundlich zu mir ist und mir Gutes tut, dann bin ich auch lieb und freundlich zum anderen und tue dem anderen auch Gutes. Wie du mir, so ich dir, das ist das Motto dass wir in dieser Welt leben. Aber als Heilige wollen wir ein anderes Lebensmotto haben. Wie Gott mir, so ich dir. Nicht immer tun uns die Menschen nur Liebes und Gutes, manchmal auch nicht so Liebes. Und da wollen wir nicht so handeln, wie der andere an uns handelt, sondern wir wollen so handeln, wie wir Gottes Handeln bei uns erfahren haben. Wir wollen Gottes Wesen widerspiegeln. Wie Gott mir, so ich dir. Und deshalb erinnert der Paulus die Epheser ganz am Anfang vom Epheserbrief daran, was sie denn von Gott alles empfangen haben. Wie Gott sie reich gesegnet hat. Das ist interessant, Paulus fängt den Brief nicht so an. So, liebe Epheser, ihr seid jetzt berufene Heilige und deshalb müsst ihr dies machen und verhaltet euch auf jeden Fall so und das dürft ihr auf keinen Fall machen. Nein, so beginnt der Paulus den Epheserbrief nicht, sondern er sagt, ihr als Gläubige seid Heilige und denkt daran, ihr seid ganz reich von Gott gesegnet worden. Wir lesen dazu den dritten Vers. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit jedem geistlichen Segen seid ihr gesegnet, beginnt Paulus den Epheserbrief. Worin genau der Segen alles besteht? Damit wollen wir uns das nächste Mal beim nächsten Bibelabend beschäftigen. Das steht in den Versen 4 bis 14. Übrigens, der nächste Bibelabend findet erst in 4 Wochen statt. In 14 Tagen haben wir hier ein gemeinsames Gemeindegebet. Das ist der Mittwoch vor Auffahrt. Und da möchte ich ein paar Gedanken zur Auffahrt weitergeben. Und dann wollen wir alle Gebetstreffen miteinander, die es in der AB Bern gibt, miteinander hier ein gemeinsames Gebetstreffen haben. Und wenn jemand noch in keinem Gebetstreffen ist, kann er auch gern kommen. Aber etwas sehen wir hier schon von dem Segen Gottes, nämlich, dass der Segen Gottes groß ist. Der ist riesengroß. Er ist überaus umfangreich und überaus sicher. Denn es steht hier, dass der Segen von Gott alle geistlichen Segnungen umfasst, die es überhaupt gibt. Es steht hier, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Also da steht nicht jedem außer diesem und jenen, sondern mit jedem. Also alle geistlichen Segnungen, die es überhaupt gibt, haben wir in Jesus Christus. Wir müssen sehen, geistlich gesehen sind wir keine armen Schlucker, sondern geistlich gesehen sind wir alles Multimillionäre. Wohlgemerkt, geistlich gesehen. Es kann durchaus sein, dass wir irdisch gesehen nicht so ein strahlendes Leben haben. Es kann sein, dass wir körperliche Leiden zu erdulden haben. Es kann sein, dass wir finanziell eng durch müssen. Es kann sein, dass unser berufliches Umfeld sehr schwierig und mühsam und ungewiss ist. Aber wenn wir das erleben, heißt das nicht, dass wir nicht gesegnet sind. In Christus sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Mit jedem. Und jetzt heißt es hier, und dieser Segen, den wir als Gläubige haben, ist in den himmlischen Regionen. Manchmal denkt man, ach, hätte man nur den Segen hier in den irdischen Regionen, könnte man ein bisschen besser mit handhaben. Aber ich muss sagen, dass der Segen, den wir haben in den himmlischen Regionen ist, hat einen großen Vorteil. Diesen Segen kann uns kein Dieb rauben. Den Segen, den wir in Christus haben, den kann uns niemand rauben. Und auch wenn die Aktienkurse da irgendwie ganz tief runtergehen und wir fest in Aktien investiert sind, macht nichts. Unseren Segen können die Aktienturbulenzen nicht rauben, denn unser Segen, der ist aufbewahrt in den himmlischen Regionen. Diesen Schatz kann niemand zerstören. Und wenn unser Körper an Krankheiten leidet, wenn unsere Gesundheit genommen wird, unseren Schatz, der in den himmlischen Regionen ist, kann die Krankheit uns nicht nehmen. Denn unser Körper, der ist irdisch, aber unser geistlicher Schatz, der ist in den himmlischen Regionen. Das heißt, in Christus haben wir den wertvollsten und zugleich auch den sichersten Schatz, wo es überhaupt gibt. Sind wir uns dessen bewusst? Es ist immer wieder ganz gut, wenn wir uns dessen bewusst machen. Wir sind die reichsten Menschen, die es überhaupt gibt, weil wir sind in Christus gesegnet. Wir haben den größten Reichtum, den es gibt. Denn wisst ihr, warum das für uns so eine große Hilfe ist, uns an unseren Schatz zu erinnern? Wenn wir sehen, wir sind die reichsten Menschen, die es gibt, weil wir Christus haben, da denken wir nicht, was kann ich schon geben anderen Menschen, sondern da denken wir, ich bin reich, ich habe den größten Schatz, den es überhaupt gibt. Ich kann den anderen sehr viel geben, nämlich von meinem unendlich großen Schatz. Wenn wir krank und arm und es sind uns mühselig haben hier in dieser Welt, aber Christus haben, können wir trotzdem für unsere Mitmenschen zum Segen sein und können doch reich sein und für unsere Mitmenschen zum Segen werden und froh und freimütig in dieser Welt leben, weil wir um unseren großen Schatz in Christus wissen. Und was hilft uns jetzt dabei, diesen Reichtum uns vor Augen zu halten? Uns hilft, wenn wir Gott preisen. So wie es der Paulus hier macht. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Wir wollen eine dankbare Haltung Gott gegenüber haben. Jeden Tag Gott danken, dass wir überhaupt Jesus kennenlernen durften, dass wir gerettet sein dürfen, dass wir Kinder Gottes sein können, dass wir den größten Schatz haben können, den es überhaupt gibt. Das wollen wir nicht vergessen. Gott loben und preisen dafür, dass er uns so reich gesegnet hat. Und das möchte ich jetzt gerade auch machen in einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir in dir den größten Schatz haben dürfen, den es überhaupt gibt. Frieden mit Gott und die Gnade Gottes, wo wir immer wieder erleben dürfen. Lass uns das nicht vergessen, wie reich du uns gesegnet hast. Und Herr, du hast uns in diese Welt gestellt, um als Heilige zu leben, um Gottes Wesen wiederzuspiegeln, dass unsere Mitmenschen an uns und durch uns dich kennenlernen können. Wir bitten dich dafür, dass du uns als Segensträger gebrauchst, dass wir in dieser Welt leben können nach dem Motto, wie Gott mir, so ich meinem Nächsten. Und nicht einfach, wie ich mir, so ich dir. Hilf du uns dabei. Wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du durch den Heiligen Geist in uns lebst und uns die Kraft zum veränderten Leben schenkst. Lass uns ein Segensträger sein in dieser Welt. Amen.